Ja, eigentlich brauche ich nichts mehr viel sagen heute, weil wir haben viel gesungen schon. Und Conny hat mich gefragt, welche Lieder zu welchem Thema haben, so beschrieben, was wir Thema haben. Eigentlich haben die Lieder schon alle widerspiegelt, auch die Geburtstagslieder mit dazu. Ja, so ist Versöhnung, wie wir gerade gesungen haben. Oder das erste Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Oder auch das Geburtstagslied vom Siegfried. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein. Eigentlich braucht man nicht mehr viel Prediger. Ich habe mir auch jetzt vorher gedacht, es ist richtig warm hier drinnen und war auch draußen warm. Und letztendlich, der Text, was man so heute durchnimmt, ist eigentlich ziemlich bekannt. Ich sage jetzt bloß einen Satz und dann ist eigentlich schon geschwätzt heute Abend. Da kennt jeder Heimgänger von uns, da brauche ich nichts mehr sagen und dann ist gut. Wer unter euch ohne Sünde ist, der bleibt sitzen. So, eigentlich können wir jetzt Feierabend machen. Aber der Text ist bekannt heute Abend. Der Ausdruck ist nicht ganz so, wie der da steht, aber das mit dem auf Steine werfen, ist ja, kommt ja das, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Man weiß, wie es geendet hat. Und ich denke, der Text war für mich persönlich auch schon was Gravierendes, wo ich wirklich meine, wisst ihr, ich habe Sünde, aber für mich ist die Sünde nicht, ist beglichen worden mit Jesus am Kreuz. Wir wollen zusammen den Text lesen. Da steht in Johannes 8, 1 bis 12. Ich lese ihn vor noch, wir können auch mitlesen. Bei mir ist überschrieben mit Jesus und die Ehebrecherin. Jesus aber ging zum Ölberg. Früh morgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Da sagten sie, aber um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprachen zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen. Die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach, so verdamme dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Eigentlich ein toller Text, finde ich. Jesus hat mir wieder seine Macht bewiesen, aber wenn man so genau betrachtet den Text, der eigentlich bekannt ist, wird von einer Begebenheit berichtet, der ziemlich eigentlich kurz ist und dementsprechend war auch der Text kurz heute. Aber trotzdem sind die Worte Jesus von unschätzbarer Bedeutung. Nicht nur für die Personen damals, sondern ich denke auch für uns heute noch. Denn es geht darum nicht, dass wir uns selbst vor Gott erkennen können und wie Jesus uns von der Sünde und von der Verdammnis rettet. Nein, es geht viel mehr. Wenn wir so jetzt mal das Gespräch verfolgen, was Jesus hier gesprochen hat und darüber nachdenkt und über die Bedeutung nachdenkt, dann, denke ich mal, wird einiges klarer werden jetzt am Schluss von dieser Stunde. Ich habe das über drei Überschriften gemacht. Das erste war so, Jesus spricht zu uns, er lehrt uns. Wann und wo fand diese Begebenheit statt? Wenn man den Text so betrachtet, war ein Kapitel davor das Laubhüttenfest benannt. Nach dem Fest, wie es halt so ist, gehen wir heim. Jeder von uns ist noch mal Geburtstagsfest und noch Hochzeitsfest, gehen wir einfach heim. In Vers 1 steht dann, Jesus aber ging zum Ölberg. Der Ölberg war nahe von Jerusalem. Ich weiß, ich war noch nicht in Jerusalem, also Jerusalem war schon mal vor 25 Jahren, aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, die schon mal in letzter Zeit dort waren, angeweiht dort schon mal, die wissen ganz genau, wo ungefähr der Ölberg ist. Und da hat man auch viele Olivengärten. Ja, und Jesus ist nach dem anstrengenden Dienst an den Menschen während dem Laubhüttenfest dorthin gegangen. Wenn man die Kapitel vorher liest, hat man gelesen, dass Jesus viele Auseinandersetzungen gehabt hat mit den religiösen Leitern. Dass er ja um verschiedene Diskussionen gehabt hat über die Orientierung und Kraft für sein Ausrichten oder für sein Leben, wie er so gelebt hat. Und auch im Lukas-Evangelium, Kapitel davor schon, Kapitel 22 oder nach, steht auch drin, und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten aber auch die Jünger. Also auch vor der Kreuzigung ist ja Jesus dorthin gegangen und hat dort gebetet. Wir kennen ja die Geschichte mit der Anfechtung, dass er immer wieder dorthin gegangen ist zum Beten und die Jünger sind eingeschlafen. Und so war es halt seine Gewohnheit, immer hinzugehen. Also Jesus aber ging hin zum Ölberg, um nochmal Kraft zu tanken für den nächsten Tag, für die Arbeit. Also nach dem Laubhüttenfest ist Jesus nach Ölberg gegangen und der nächste Tag geht jetzt weiter im Text. Da steht dann, und früh morgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm, er setzte sich und lehrte sie. Jesus ging schon früh morgens wieder in den Tempel. Trotz anstrengender Nacht, bis bei uns, wer macht es morgens dann gleich wieder los in die Arbeit, wieder volle Tatendrang loszugehen. Jesus ging aber morgens schon in den Tempel, um das Volk die Worte Gottes zu lehren. Nach seiner Teilnahme am Laubhüttenfest und seinem öffentlichen Auftreten am letzten Tag des Festes hätte Jesus eigentlich eine Pause verdient. Aber Jesus dachte an die Lage der Menschen, die ohne die Wahrheit zu kennen, in Unwissenheit ewig verloren gehen würdet. Jesus wusste es, wie es ihnen geht, den Menschen. Und er konnte sich nicht an sich selbst denken. Also Jesus hat nicht an sich denkt und ausgeschlafen, sondern wirklich an die Menschen denkt, die wirklich mit brennenden Herzen auf ihn wartet. Er wollte die Menschen lehren, früh morgens schon. Und hier sehen wir, wie treu Jesus seine Mission erfüllte. Und tatsächlich kam einiges Volk auch schon am Morgens in den Tempel, um Jesus zu hören. Auch dort denke ich mal, denken wir eigentlich, dass die Menschen schlafen möchten nach solcher Feier. Aber ich denke, denen war es viel wichtiger, Jesus zu hören. Das Laubhüttenfest war damals ein großes, beliebtes jüdisches Jahresfest. Da hat man fröhlich gefeiert. Gab es verschiedene Zeremonien, Ausgießung, zum Beispiel das Ausgießung des Wassers am Altar und die feierliche Beleuchtung des Tempels. Aber selbst das fröhliche Fest und die schönste Zeremonie könnte die geistliche Durst der Menschen nicht stillen. Auch wo sie am nächsten Tag aufwachten, fühlen sie sich wahrscheinlich immer innerlich noch leer und geistlich durstig. Auch sie haben viele Vorträge von Jesus gehört, auch dass die Einladung, zum Beispiel, wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das steht gerade im Kapitel 7, also euer Kapitel vorher. Sie sehnten sich danach, von dem lebendigen Wasser Jesus zu trinken. Also kamen sie frühmorgens schon auch zu Jesus in den Tempel. Wie machte das Jesus mit dem geistlichen, durstigen Menschen? In Vers 2b, er setzte sich hin und lehrte sie. Also er begibt sich unter sie, ganz wie die normalen Leute, und lehrte sie. Jesus lehrte die geistlichen, durstigen Menschen das Wort. Jesus glaubte, dass die Menschen am meisten das Wort benötigen, weil sie sein Wort den Menschen das ewige Leben gibt. Auch im Kapitel 5 steht es drin, wahrlich, sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode, vom Leben hindurchgedrungen. Also Jesus deutet immer auf sich hin, lehrte den Menschen, was er Gutes tut den Menschen. und er lehrte fleißig weiter. Er sagte, dass ihr das ewige Leben bekommt, so wie man es auch selber leset in der Bibel. Und ich denke, da können wir auch von Jesus lernen, der seine Mission, das Wort Gottes zu lehren, wirklich treu erfüllt hat. Können wir das auch machen, das weitergeben an andere Menschen? Aber es geht wahrscheinlich, in dem Text geht es jetzt weiter, da kommen plötzlich jetzt andere Menschen dazu, die eigentlich nichts hören wollen von Jesus, sondern die, wo eher was wollen von Jesus. Er wurde gestört. In den nächsten drei Vers steht er, da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frische Tat und Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns als Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Letztendlich ist es ein kleiner Angriff auf Jesus. Auch die Schriftgelehrten waren morgens schon bei Zeit unterwegs und die Pharisäer, um aktiv zu werden. Aber nicht um das Volk das Wort Gottes weiterzugeben, geistig zu erbauen, wie es eigentlich ihr Auftrag wäre. Nee, sie brachten eine Frau zu Jesus, die sie auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen hatten. Ob es stimmt, wissen wir nicht, aber die haben es halt so dargestellt. Wir wissen nicht, wie es dazu gekommen war, dass sie am frühen Morgen diese Frau gefunden hatten, aber der ganze Zusammenhang legt nahe, dass es nicht zufällig passiert, sondern eher durch eine gezielte Aktion das war. Und warum brachten sie diese Frau zu Jesus? Betrachten wir die Verse 4 und 5. Sie klagen vor Jesus die Frau des Ehebruchs an. Sie verwiesen dabei darauf, dass das Gesetz von Mose für die Sünde des Ehebruchs als Strafe die Steinigung vorsieht. Auch hier können wir erfahren, welche Einstellung sie gegenüber Gottes Gesetz hatten. Eigentlich gab Gott den Menschen sein Gesetz, damit jeder den heiligen Willen Gottes erkennen und sein Leben danach ausrichten kann. Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie gebrauchten das Gesetz dazu, die Sünden anderer Menschen herauszufinden und sie zu kritisieren und zu verdammen. Eigentlich wollte Gott uns durch die Gesetze damals den Juden, das Volk Israel, unterstützen, damit sie es einfacher hin. Auch ihre Worte machen klar, was für Einstellungen sie gegenüber der Frau hatten. Die Pharisäer sollen eigentlich Hirten sein fürs Volk und die Menschen mit ihrem Herzen Gottes geistig helfen. Aber stattdessen klagten sie die Frau nur an und zitierten erbarmungslos das entsprechende Gesetz und das Strafmaß, das dafür genannt wird. In ihrem Herzen, also von den Pharisäern, ist die Frau bereits verurteilt und zur Steinigung verdammt. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen noch. Eigentlich steht nicht nur die Frau wird entsteinigt, sondern im Gesetz heißt es auch, normalerweise muss der Mann auch gesteinigt werden, der dabei war. So wollte es damals auch das Gesetz. Aber letztendlich haben die es eigentlich auch nicht richtig ausgelegt, das Gesetz, die Pharisäer, oder haben die richtig gewusst. Aber da ist hier keine Rede von diesem Mann. Also zum Ehebruch gehört immer zwei Personen. Also sprich, wenn sie das Gesetz richtig auslegen wollen, müssen sie letztendlich auch den Mann anklagen. Aber der Hintergrund wollen sie gar nicht. Sie haben einen ganz anderen Hintergrund. Sie wollen eigentlich Jesus anklagen. Ihre erbarmungslose Haltung gegenüber der Frau ist erschreckend. Doch dann geht's weiter. In Vers 6a zeigt, dass ihre Einstellung in Wirklichkeit noch schlimmer war. Letztendlich geht es nicht um die Frau, also nicht um die Person, um die Frau, die wir sündigt haben, also uns, kann man vielleicht vergleichen. Nein, es geht eigentlich um Jesus. Das sagen sie aber, ihn zu ihm zu verfluchen, damit sie ihn verklagen könnten. Letztendlich ist die Frau nur Nebenklägerin oder Nebensache. Ihre Motiv für die ganze Aktion war, dass sie Jesus anklagen wollten. Sie hatten also überhaupt kein Interesse am Leben dieser Frau. Sie war lediglich der Köder, indem sie Jesus in die Falle locken wolltet, um ihn darauf zu verurteilen oder vielleicht auch zu töten zu können. Alles, was ihnen bei der Verwirklichung ihrer bösen Absicht helfen konnte, war für sie ein willkommenes Mittel. Selbst das Gesetz Gottes, sogar das Leben einer Frau. Und dann traten sie hier auf wie fromme Männer, deren höchstes Interesse in der Einhaltung von Gesetzes Gottes liegt. Aber in Wirklichkeit waren sie voll von richtenden Gedanken und Mordabsichten. Inwiefern war ihre Frage wirklich eine Falle für Jesus? Wenn man so die Geschichte liest oder bekannt ist, wissen wir ja, wie es jetzt langsam endet. Ihre Frage ließ Jesus eigentlich nur zwei Möglichkeiten zu antworten. Nämlich entweder sagt Jesus, ja, okay, Gesetz Mose gilt, man steinigt die Frau, oder er nimmt sie in Schutz. Bisher, also in Geschichte vorher, hat Jesus durch unzählige Taten seine Barmherzigkeit mit den Menschen gezeigt. Er hat Aussätzige geheilt, er hat Verstoßene zu sich genommen und mit ihnen gesprochen. Ja, er hat vieles vielleicht nicht so gemacht, wie die Pharisäer das wollten.